Und da sehen Sie schon, worum es geht. Es geht um Kognition, hier symbolisch dargestellt, es geht um die Critical Illness. Und diesen Satz habe ich gefunden in einer Arbeit von zwei berühmten Intensivmediziner. Also das haben nicht Neurologen gesagt, das haben Intensivmediziner gesagt. Deswegen habe ich es mitgebracht. Also, Critical Care is always about the brain. Und das ist natürlich klar, wenn Sie auf einer Neurointensivstation Patienten versorgen, die eine Supraglottalblutung haben oder eine Herpes-Enzephalitis, dann wird diesen Satz niemand in Frage stellen. Aber wenn die Pathologie primär mal außerhalb des Gehirns liegt, dann ist das schon nicht mehr so klar. Aber es geht tatsächlich ums Hirn und um kognitive und um psychische Funktionen, die letztlich nach dem Überleben ganz, ganz wichtig sind. Und darum geht es auch in meinem Referat. Nachdem Critical Illness, also CI steht hier für Critical Illness, sehr viele verschiedene Phänomene umfasst, habe ich es ein bisschen verkleinert. Also Sie werden hier nichts hören über die Neuro-Critical Illness, sondern ich habe mich gewagt in dem Bereich, der hier schon den ganzen Vormittag besprochen wurde. Also es geht um so Sachen wie Sepsis, es geht um das ARDS, es geht um Patienten, die kardiovaskuläre Erkrankungen und Operationen hatten und dann auf der Intensivstation gesund gepflegt werden sollen, um metabolische Erkrankungen und Schock. Also das ist sowieso schon ein sehr heterogener Mixed Bag, wie man in Amerika sagt. Ja, also das ist sowieso schon sehr schwierig, hier etwas Gemeinsames zu sagen. Aber darum soll es hier gehen. Und ich habe versucht, da Literatur zu finden und Wissen zu finden und Ihnen das zu vermitteln. Und der andere Anteil, da geht es um die Kognition und das kann man ja auch ein bisschen verkürzt darstellen. Also da verstehe ich zum Beispiel darunter das Gedächtnis, also sowas wie neue Informationen lernen, einen neuen Weg lernen, nach Hirnstein fahren, neue Informationen lernen und sich später auch gemerkt haben. Aufmerksamkeit, also sich zum Beispiel über längere Zeit auf einen Vortrag konzentrieren können. Exekutive Funktionen, ganz, ganz wichtig. Also komplizierte Steuerungsmechanismen, mit deren Hilfe wir Probleme erkennen können, Entscheidungen treffen können, flexibel sind und anderes mehr, was man im Alltag dringend braucht. Oder zum Beispiel sprachliche Funktionen, heißt zum Beispiel sprechen, lesen, schreiben, ein Handy benutzen, eine Zeitung verstehen oder anderes mehr. Also das ist die sozusagen, das sind die abhängigen Variablen, wenn Sie so wollen. Und es ist klar, dass die Kognition unser Leben sehr stark bestimmt. Das heißt, es geht hier um Selbstständigkeit im Alltag und im Beruf, um Lebensqualität. Kognitive Funktionen kann man messen. Und zwar gibt es da sehr viele gute kritische Verfahren. Einige haben Sie heute schon gehört. Also zum Beispiel die Screening-Tests, die sehr häufig verwendet sind, das sind die nicht so guten. Das sind die, die man gerade mal verwendet, wenn man nur eingeschränkte Untersuchungsbedingungen, aber es gibt gute formale neuropsychologische Untersuchungen, werde ich Ihnen nachher ein Beispiel bringen, wo man gut erfassen kann, wie gut ein Patient oder eine Person kognitiv drauf ist. Für diese Untersuchung braucht man selbstverständlich sowas wie Normen. Die sind auch immer abhängig davon, wie viel Bildung jemand hatte oder wie alt er ist, manchmal sogar, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Eine große Rolle spielt dabei, was der Patient vor seiner Erkrankung kognitiv gekonnt hat. Oder ob eine kognitive Störung schon hatte, als er auf die Intensivstation kam. Und was mit der kognitiven Reserve los ist. Also Sie müssen da einige Punkte berücksichtigen, wenn Sie die Beurteilung eingehen wollen. Und jetzt können wir hergehen können und Fragen stellen. Da sehen Sie eine ganze Reihe von Fragen. Zum Beispiel, wie kommt das alles zustande? Wie macht die Critical Illness ein kognitives Problem? Oder was ist der psychopathologische Outcome? Habe ich heute auch schon interessante Diskussionsbeiträge gehört. Das wollen wir nicht. Wir reden hier über die kognitive Dysfunktion. Das heißt, was kann man denn tatsächlich finden? Was kann man untersuchen? Was ist häufig? Wie ist es charakterisiert? Wir reden über Risikofaktoren. Also wie kann man bei Patienten, die eine Critical Illness haben, voraussagen, dass sie dann später ein kognitives Problem haben werden. Und wir reden auch darüber, ob Patienten, die einmal auf der Intensivstation waren, ein erhöhtes Demenzrisiko haben. Ja, das ist ein Thema, das in den letzten Jahren aufgekommen ist. Und wenn Sie jetzt schon erschöpft sind Ihrer Konzentration aufgebraucht ist von den vielen Vorträgen, dann haben Sie alle Antworten hier schon auf der Folie drauf. Also, Sie können also, wenn Sie diese Folie gelesen haben, in den Koffer nehmen und gehen. Sie können aber auch gerne hier bleiben, selbstverständlich. Aber ich wollte Sie das sagen, verkürzen mit einem Vortrag. Also, das Risiko für eine kognitive Dysfunktion nach Critical Illness ist hoch. Dafür gibt es viele Belege, einige werde ich Ihnen gleich zeigen. Diese kognitiven Leistungsstörungen sind alltagswichtig, also es ist nicht gerade eine Lappalie, was man da davon tragen kann. Sie sind häufig Und sie sind bei verschiedenen Personen auch langdauernd. Also es sind keine Störungen, die man nach 3 Monaten mit Sicherheit abgelegt hat. Ja, was sind die Risikofaktoren, bei denen man schon bestimmen kann, ob jemand nach der CI kognitiv eingeschränkt sein wird? Der Hauptrisikofaktor ist das Delir, nicht nur das postoperative Delir. Ein weiterer Risikofaktor, der sehr schwer zu bestimmen ist und eine große Rolle spielt, ist, ob der Patient, bevor er auf die Station kam, schon kognitiv eingeschränkt war. Wir sagen dazu eine präklinische Demenzerkrankung hat. Das werde ich Ihnen genauer erklären. Und schließlich gibt es einige Belege dafür, dass Patienten, die Critical Illness überstanden haben, tatsächlich ein höheres Demenzrisiko haben. Auch da möchte ich Ihnen Daten dazu präsentieren. So, also wenn Sie bleiben wollen, das ist jetzt der erste Teil, kognitive Dysfunktion. Ein Beispiel, das hier im Sommer in Innsbruck aufgezeichnet wurde, das ist eine 74-jährige ehemalige Chefsekretärin, die zwar eine Hochdruckkrankheit hat, aber nie einen Schlaganfall hatte. Und die ist aufgefallen in ihrer Familie, weil sie eine ziemlich rasch einsetzende Verwirrtheit hatte, wo sie in einer Tiefgarage gegen eine Betonwand gefahren ist, nachher offensichtlich zeitlich und örtlich völlig desorientiert war und Familienmitglieder nicht mehr erkannt hat. Dann hat man sie in die Notfallaufnahme gebracht. Dort hat man Fieber gemessen, hat gesagt, der Patient ist verwirrt. Sonst hat man nichts Besonderes bei der neurologischen Untersuchung festgestellt. Und verwirrte Patienten, die Fieber haben, werden in Innsbruck lumbal punktiert. Das ist auch passiert, wenn man vermutet hat, dass sie vielleicht eine aggressive Enzephalitis hat. Das hatte sie nicht. Und dann beim weiteren Durchsicht der Befunde hat sich herausgestellt, dass sie eine Urosepsis hat. Die Patientin hat ohne Beatmung 3 Tage auf der Neurointensivstation verbracht, war dann fieberfrei und wurde auf eine andere Station transferiert. Und von dieser Dame kann ich jetzt ein paar Befunde zeigen. Also das ist die kognitive Untersuchung, die am Tag 4, glaube ich, gemacht wurde, als die Patientin wieder sitzen konnte und nicht mehr auf der Intensivstation war. Das, was Sie hier sehen, ist die sogenannte CERAD-Untersuchung. Die CERAD-Untersuchung ist eine sehr gute, validierte Untersuchung, die circa eine halbe Stunde dauert, wo man eine Reihe von Tests macht. Diese Tests sind die Minimental-Untersuchung, ein Wort Flüssigkeit, ein Wort Listen generieren, eine ausführliche verbale Lernuntersuchung, wo man eine Wortliste lernen muss von 10 Wörtern, eine figurale Lernuntersuchung, wo man sich Figuren merken muss, ein Zahlenverbindungstest und ein zweites Mal Wortlisten generieren. Und das kann man hier darstellen anhand eines Musters, wo diese 1, 2, 3, 4 und minus 1, 2, 3 Standardabweichungen sind von Normen, die von gleich alten und gleich gebildeten Frauen erhoben wurden. 1200 gesunde Personen dienen sozusagen dazu, zu sagen, wie weit die betreffende Patientin abweicht von dem durchschnittlichen kognitiven Befund. Und da sehen Sie, dass viele Balken nach links gehen, vor allem die Balken, wo es ums verbale Gedächtnis geht. Das sind die verbalen Gedächtnisfunktionen. Und das Ausmaß können Sie auch sagen, also ungefähr minus 1,5 bis minus 2 ist bereits klinisch relevant. Also die Patientin hat eine ganz erhebliche Gedächtnisstörung gehabt. Einige andere Defizite, die hier zu sehen sind, sind nicht so ausgeprägt. Das ist ein typischer Befund für jemanden, der eine Enzephalopathie hat. Der ist nicht spezifisch für die Enzephalopathie, den können Sie auch bei vielen anderen neurologischen Krankheiten finden. Und den habe ich Ihnen mitgebracht, damit Sie mal sehen können, wie man sowas messen kann. Was haben wir noch gemacht? Wir haben bei der Patientin eine MRI-Untersuchung gemacht. Da sieht man einige Auffälligkeiten. Das Erste, was auffällt, ist, dass die Ventrikel zu weit sind und dass Sie rundherum diese Veränderungen am Ventrikelrand sehen, die dafür bekannt sind, dass sie eine Kleingefäßerkrankung darstellen. Auch die weißen Flecken, die Sie hier sehen, die sind ja wahrscheinlich bekannt als subkortikale atherosklerotische Enzephalopathie. Und das Dritte, was mir auffällt, ist, wenn ich dieses MRI sehe, dass die Patientin eine beginnende Hippocampus-Atrophie links und rechts hat. Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass diese MRT-Veränderungen, die 3, die ich Ihnen hier erklärt habe, was zu tun haben mit der septischen Enzephalopathie. Aber wir haben es hier mit jemandem zu tun, der sozusagen wahrscheinlich neurologisch vorgeschädigt war. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann wurde von der Patientin ein EEG gemacht. Ich sehe beim Herrn Professor Baumgartner ein heftiges Arousal dieses EEG, obwohl es nicht automatisch analysiert wurde. Und was Sie gut sehen können, ist, dass hier, also Basisrhythmus verlangsamt, darf ich Ihnen sozusagen vorgeben. Und dann sehen Sie viele langsame Wellen in praktisch allen Ableitungen, verkürzt gesagt. Also die Patientin hat ein mäßig abnorm bis abnormes EEG, wo man in vielen Bereichen, wo aufgezeichnet wurde, pathologische Transienten findet. Das ist in der Akutphase gemacht worden. So, die Dame hat nach einer Woche die neurologische Klinik verlassen, fieberfrei und mit normalen, weitgehend normalen neurologischen Befund. Das ist ihre neuropsychologische Erstuntersuchung, das ist die Untersuchung nach 4 Monaten. Da sehen Sie, dass sich die meisten Defizite gut zurückgebildet haben und dass die, also die klinische Relevanz dessen, was da hier noch nicht normal ist, ist wahrscheinlich null, aber es ist nicht ganz durchschnittlich, nicht ganz normal. Ja? Also sie hat sich funktionell und kognitiv gut erholt, wenn Sie so wollen. Ja? Und das ist das EEG nach 4 Monaten, da sehen Sie, dass die meisten EEG-Abschnitte normal sind, aber zwischendurch kommen diese merkwürdigen, generalisierten Brummer immer noch daher. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo die Patientin wieder normal leben kann, normal erinnern kann, wahrscheinlich wieder Auto fährt. Wir konnten es nicht verhindern, hat sie ein EEG, das immer noch nicht normal ist. Ja, das ist vielleicht der Punkt, der dabei wichtig ist. Ja. So, die Diagnose für diesen Zustand, den es wahrscheinlich sehr, sehr häufig gibt, heißt sepsis-assoziierte Enzephalopathie. Sie können einen wunderbaren Review von der Frau Wittmann darüber lesen, mit akuter Klinik, wie gerade vorhin geschildert. Kann auch noch ausgeprägter sein, sehr häufig bei rasch einsetzen infektiösen Prozessen. Pathophysiologie, da wissen Sie sicherlich mehr darüber als ich, aber auch sehr viele Dinge, die zusammenhängen mit einer zerebralen Schädigung. Selbstverständlich gibt es sowas wie ein Sepsis-Syndrom oder ein Befall von mehreren Organen. Und selbstverständlich ist diese Sepsis sowas wie ein Delir, also ein Verwirrtheitszustand mit kognitiver Einschränkung, ganz kurz gesagt, die ein Risiko darstellt für die spätere Zeit. Ja. Zweites Beispiel, diesmal geht es um eine Gruppe von Patienten, die in Bonn untersucht wurden. 25 septische Patienten wurden mit 19 nicht septischen Intensivpatienten verglichen. Die waren deutlich jünger als in vielen anderen Studien, wurden im Schnitt zwischen 26 Tagen beatmet. Das Follow-up ist nach einem halben Jahr, nach einem Jahr gemacht worden. Und die Sepsis-Survivors haben kognitive Defizite beim Lernen und beim Gedächtnis. Und haben in der strukturellen Untersuchung eine deutliche Reduktion der hippokampalen Rinde. Sie wissen immer, wenn die Neurologen über den Hippocampus und über die hippokampale Rinde reden, dann muss das mit dem Gedächtnis zu tun haben. Und die Konnotation, die man dabei immer wieder mitschwingen hört, ist Alzheimer-Krankheit, andere neurodegenerative Prozesse. Ja? Außerdem hatten die Patienten, die septisch waren, ein deutlich schlechteres EEG nach 6 Monaten und auch noch nach 12 Monaten. Und auch das ist wieder aufgezeichnet anhand von Standardabweichungen. Also das wäre der Normbefund bezogen auf Alter und auf Bildung. Und da sehen Sie, dass die septischen Patienten in praktisch allen Tests, die hier durchgeführt wurden, das war eine ausführliche kognitive Batterie, schlechter waren als die nicht septischen Patienten 6 Monate danach. Okay? So, was kann man sagen zu den kognitiven Defiziten bei der Critical Illness? Erstens mal, da gibt es zwei Phänomene, die man unterscheiden muss. Das, was Sie bisher gehört haben, ist die Akutphase, in der die Patienten kognitive Probleme haben, nebst anderen neurologischen Problemen. Und selbstverständlich haben viele von denen, die diese postoperative oder intensivstationbezogene Situation haben, dann Monate später ein Langzeitdefizit, ein kognitives Langzeitdefizit. Auf der Intensivstation beginnt alles rasch. Auch junge Patienten sind nicht gefeit vor dieser Krankheit. Die kognitiven Leistungen, die beeinträchtigt sind, die zeige ich Ihnen gleich nochmal. Der Verlauf ist sehr variabel. Und bei vielen Patienten, auch das zeige ich Ihnen gleich, ist 12 Monate danach ein mäßig schweres kognitives Problem nachweisbar. Ja? Selbstverständlich gibt es auch noch andere Phänomene, die dabei eine Rolle spielen, aber nur mal die Kognition betrachtet. Wie oft gibt es das? Das ist eine Überblicksarbeit aus dem Jahr 2016 und da sehen Sie, dass die kognitiven Defizite nach Critical Illness irgendwo zwischen 20% und 80% zu finden sind. Selbstverständlich ist darüber zu reden, wie man die untersucht hat und wie man die kognitiven Defizite eingestuft hat. Also welche Tests hat man verwendet, welche Schweregradeinteilung hat man verwendet und so weiter. Ja? Das Follow-up ist da jeweils immer mindestens 6 Monate. Ja, also das ist, glaube ich, schon medizinisch relevant. Was ist alles betroffen? Also da sehen Sie wieder einen Überblick verschiedener Studien. Und das, was man ganz oft findet, sind Defizite bei der Aufmerksamkeit, beim Gedächtnis, also Lernen neuer Information und Behalten neuer Information, Bei sogenannten exekutiven Funktionen haben Sie schon gelernt, was damit gemeint ist. Bei der kognitiven Verarbeitungsgeschwindigkeit und bei visuell-räumlichen Tests. Also das sind die Defizite, die man oft findet. Ein praktisches Beispiel. Hier haben Patienten, die die Intensivstation überlebt haben, eine komplizierte Figur abzeichnen müssen. Also da geht es wirklich nur um die visuell-räumlichen Funktionen des Kopierens. Das ist jemand, der eine Pulmonalembolie überlebt hat. Die Kopie ist eine ziemlich gute Kopie. Das ist ein fast 90-jähriger Herr, der eine Pneumonie überlebt hat. Das ist keine gute Kopie. Das ist jemand mit einem akuten respiratorischen Distress-Syndrom, 72 Jahre, der wahrscheinlich lang auf der Intensivstation war. Das ist eine miserable Kopie. Okay? Schweregrad dessen, was man findet im Vergleich. Hier sehen Sie drei Altersgruppen. Die unter 50, zwischen 50 und 65, die älter als 65, die hat man 3 Monate, 12 Monate nach der Intensivstation untersucht. Das ist ein Score darüber, wie ein Summenscore über kognitive Tests. Das wäre der Normalbereich. Und da sehen Sie, dass die alle unter dem Normalbereich sind. Die Älteren wahrscheinlich noch mehr behindert als die Jüngeren. Dass sich diese Patienten nur teilweise erholen aus der Akutphase. Und wenn Sie das jetzt mit anderen Krankheitsbildern vergleichen, zum Beispiel, das ist Traumatic Brain Injury, also ein Hirntrauma, das ist die Alzheimer-Krankheit, das ist das sogenannte Mild Cognitive Impairment, über das wir gleich noch reden werden, dann sind die alle irgendwo zwischen Mild Cognitive Impairment und Alzheimer-Patienten. Ja? Und daraus können Sie jetzt schon ableiten, dass diese Patienten im Alltag sicher erhebliche Probleme haben werden. Zweiter Punkt, Sie können immer noch gehen, wenn Sie wollen. Risikofaktoren. Wie kann man voraussagen, ob der Patient, der die Intensivphase überlebt hat, kognitiv behindert sein wird? Da habe ich gesagt, es gibt drei Gruppen von Voraussagefaktoren. Erstens die Intensivstation, zweitens der Patient selber, drittens die Krankheit. Bei der Intensivstation ist wichtig, ob der Patient ein Delir hatte oder nicht. Darüber haben wir heute schon ausführlich gehört. Also das Delir ist ein prognostischer Faktor für die kognitive Langzeitkrankheit. Beatmungstage, vielleicht andere, da gibt es widersprüchliche Literatur, zum Beispiel Sedierung, welche Sedierung, auch noch andere Faktoren, die auf der Intensivstation eine Rolle spielen. Patientenfaktoren, das Alter, vollkommen klar. Wie viele Krankheiten hatte der Patient, als er auf die Intensivstation kam, wie viele hat er neue dazu akquiriert? Die kognitive Reserve. Kognitive Reserve ist ein etwas komplizierter Begriff, der aussagt, wie viel Kognition Sie im Laufe der Jahre erworben haben. Und den kann ich Ihnen gerne noch weiter erläutern, Sie wollen. Das ist sozusagen ein Faktor, der sagt, wie lange die Krankheit Sie behindern muss, bevor sie für Ihren Alltag relevant wird. Erkrankungsfaktoren, was ist genau die Diagnose, die Sie haben? Ist diese Erkrankung, befällt nur ein Organ oder befällt sie mehrere Organe, wie zum Beispiel ein Schock, septischer Schock zum Beispiel? Wie viele Komplikationen hat es gegeben bei der Gerinnung, bei der Niere, bei der Leber? Durch Anfälle, durch Medikamente und so weiter. Also das alles ist prognostisch wichtig. Manches davon ist klar, manches davon ist nicht so klar und nicht so leicht auszurechnen. Über das Delir brauche ich nicht weiter sprechen. Ich habe einen hervorragenden Vortrag zuvor gehört. Das Delir hat zum Beispiel eine sehr gute Langzeitprognosefunktion für die Kognition nach der Intensivstation. Also da ist Anzahl der Tage, die der Patient im Delir verbracht hat. Das ist ein kognitiver Summenscore. Je länger Sie im Delir waren, desto schlechter ihre Kognition. Zweitens, man weiß, dass Patienten, die delirant waren, auch wenn es nur ein Delir war, ein deutlich erhöhtes Demenzrisiko haben. Das ist eine Arbeit, die bei Personen gemacht wurde, die älter als 80 waren. Ein großer Unterschied, ob je ein Delir gehabt oder kein Delir gehabt, für den Mini-Mental-Score Jahre danach. Okay? Also ist das Delir ein Demenzrisikofaktor. Drittens, die Patienten, die zu Ihnen kommen, die kommen ja nicht elektiv, sondern die kommen mit der Rettung ganz schnell und wir wissen auf der Intensivstation oft überhaupt gar nicht, wie ihre kognitive Situation vor der Aufnahme war. Das heißt, da ist eine Studie aus England, wo man 1300 Patienten auf der Intensivstation, in der Notfallambulanz nach einem Delir gescreent hat. Draufgekommen ist, dass 17% davon ein sogenanntes Mild Cognitive Impairment hatten. Ich sage ganz kurz, das ist eine Vorstufe einer Demenzerkrankung, erkläre ich Ihnen gleich genauer. 57% davon hatten, jener, die das Delir hatten, hatten nachher auch eine Demenz. Und ein Drittel dieser Patienten, bei denen hat man überhaupt nicht gewusst, dass sie kognitiv eingeschränkt sind. Ja? Das heißt, viele der Herrschaften über 70, die zu Ihnen kommen, sind kognitiv nicht gesund. Und es ist nicht ganz leicht festzustellen, in welchem Maß und wie lang sie schon beeinträchtigt sind. Ja, da sehen Sie sozusagen Äquivalente für das Delir bei einem Patienten, bei einem Demenzpatienten, der versucht hat, ein Ziffernblatt zu zeichnen und die Fünfecke zu kopieren. Das heißt, wenn Sie nun mal die Akutphase hernehmen, das ist ein Beispiel von Patienten, die, glaube ich, koronare Bypässe bekommen haben, und sagen, da gibt es dann nachher über die Monate ganz verschiedene kognitive Verläufe, zum Beispiel sehr schlechte oder auch solche, wo sich Patienten wiederholen können, müssen sie auch sagen können, vor dieser Akutphase, präoperativ, gibt es Patienten, die relativ stabil waren und solche, die schon eine präklinische neurodegenerative Erkrankung gehabt haben. Und niemand von diesen, die auf den Ziffernblatt kommen, hat schon irgendwie äußerlich erkenntlich den Label, habe eine Alzheimer-Krankheit. Was ist ein MC? Das ist ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang. Zu Deutsch leichte kognitive Störung. Der Patient ist zwischen funktionell und kognitiv normal und dement, also so eine Zwischenstufe. Es gibt jemanden, der sagt, dass er kognitive Leistungseinbußen hat, entweder der Patient selber oder jemand, der ihn gut kennt. Diese kognitiven Leistungseinbußen sind dokumentiert durch eine formale Untersuchung und der Patient funktioniert bei seiner Alltagsfunktion ungestört. Bei den wichtigen Sachen, also am Sonntag die Kronenzeitung holen, kein Problem. Ja, Hygiene, Ankleiden, Teezubereitung, kein Problem. Und wenn Sie dann Fragen stellen bei den Angehörigen und sagen, wie gut konnte da jemand Maschinen bedienen, einen Erlagschein aufgeben, seine Medikamente einschachteln, zum Arzt gehen, Entscheidungen treffen, dann wird man drauf kommen, dass das Patienten, die schon Einschränkungen haben bei den Alltagsfunktionen. Also sehr viele Patienten, die Sie bekommen, über 70, gehören schon in diese Klasse Einschränkung bei komplexen Alltagsleistungen. Dritter Punkt, die Demenz in Verbindung zur Critical Illness. Da muss man fragen, welche Demenz ist gemeint, wann beginnt sie überhaupt und wie hängen die Critical Illness und die Demenz zusammen. Das ist die schwierigste Frage, das ist ganz klar. Also, Pathophysiologie der Critical Illness, da haben Sie, wissen Sie sicherlich mehr als ich, aus der Warte des Gehirns und des Neurologen geht es immer um oxidativen Stress, cholinerges Defizit, Neuroinflammation, gerade vorhin wieder gehört, Neurodegeneration, interessantes Kapitel, Rindenatrophie, vaskuläre Läsionen und andere mehr. Also, Beispiele. 46-jähriger Patient mit ARDS, kein Delir, hat ein praktisch unauffälliges MRT. 42-jährige Patientin mit Delir, länger auf der Intensivstation ARDS, hat eine Ventrikelerweiterung. Und natürlich können wir aus diesem Bild allein nicht auseinanderglauben, was vor der Intensivstation im Hirn schon alles passiert ist. Aber dieser Kontext ist wahrscheinlich zu Schulden der Critical Illness. Oder, ich sagte, Neurodegeneration und Rindenatrophie, das ist ein typisches Patientbild eines Patienten mit einer Hippocampusatrophie. Ein ähnliches Bild haben Sie zuvor schon gesehen. Hier sehen Sie, dass die Hirnrinde im mesialen Temporallappen deutlich verdünnt ist. Dieser Patient wird ein bestimmtes kognitives Problem haben. Und wenn Sie nur das Bild gezeigt bekommen, in einer Gedächtnisambulanz oder beim kognitiven Neurologen, wird man sagen, dieser Patient hat wahrscheinlich vom Bild her eine Alzheimer-Erkrankung. Die Critical Illness macht ähnliche Veränderungen. Zumindest gibt es einige gute Papiere, die das beschrieben haben. Wie lang geht die Demenz schon? Das ist die wirklich gute Frage. Demenzen wie die neurodegenerativen Demenzen, wie zum Beispiel die Alzheimer-Erkrankung, entwickeln sich wahrscheinlich über 20 oder 30 Jahre. Das heißt, es gibt eine lange Latenzphase, in der die Kognition schlechter wird, bis irgendwann einmal ein bestimmter Level an Abbau erreicht ist. Und von dort an ist der Patient symptomatisch. Und dann kann er auch keinen Tee mehr kochen und dann kann er auch keinen Waschlappen mehr benutzen. Und zuvor gibt es sowas wie ein Prodromalstadium. Und man kann sich ausrechnen, dass sehr viele Patienten, die critical ill werden, irgendwo in diesem Bereich hier sein werden, wenn sie 70, 80 Jahre alt sind. Das ist ein Bild, ein berühmtes Bild des Herrn Brack, der sich sein Leben lang damit beschäftigt hat, wie die Alzheimer-Krankheit sich im Hirn ausbreitet. Da sehen Sie klinisch vollkommen gesunde Patienten, bei denen man in der Neuropathologie Stadium 3 und Stadium 2 Veränderungen im mesialen Temporallappen gefunden hat. Das sind alles Ablagerung von Amyloid und von Tau, die bereits krankheitsspezifisch zeigen, dass der mesiale Temporalgon krank ist. Das heißt, das wären die präklinischen Patienten, die selbstverständlich auch als Notfälle ins Krankenhaus kommen. Wie groß ist das Demenzrisiko? Da gibt es eigentlich nur zwei oder drei gute Studien dazu. Die darf ich Ihnen ganz kurz vortragen. Die Frau Gera hat 2012 nachgesehen, was aus 25.000 Patienten, die die Intensivstation überlebt haben, geworden ist und wie viele von denen dement wurden. Und da hat sich herausgestellt, dass 17,8 von denen drei Jahre später dement waren. Und die hat dann sozusagen Korrelationen hergestellt zwischen den Entwicklungen der Demenz und der Critical Illness und hat gesagt, Infektion haben, insbesondere schwere Sepsis, neurologische Komplikationen haben auf der Intensivstation, akute Dialyse, erhöhen das Demenzrisiko erheblich. In einer zweiten Studie hat man 10.348 Patienten, die die Intensivstation überlebt haben, nachuntersucht und geschaut, wie viele hier dement wurden. Diese Rate war wieder ungefähr gleich hoch und hat sie mit einer allgemeinen Kontrollpopulation verglichen, die gut gematcht war bezüglich Rasse, weil das war in Amerika, Alter, Geschlecht und Bildung. Es stellt sich heraus, dass die Personen, die auf der Intensivstation waren, ein deutlich höheres Demenzrisiko haben, als die, die die Intensivstation nie gesehen haben oder nur von außen gesehen haben. Da sehen Sie die Risk Rates, die aufgezeichnet sind. Da kann man selbstverständlich die vorexistierenden Risikofaktoren für die Demenz herausrechnen. Die Risk Rates sind immer noch ganz beträchtlich. Geht es auch anders? Kann es auch so sein, dass das Hirn krank ist und dann die Critical Illness dadurch irgendwie kausal verknüpft ist? Das ist aus der Cardiovascular Health Study, eine Longitudinalstudie, wo man 5.800 Patienten 10 Jahre lang verfolgt hat. Und da hat man immer wieder körperliche Untersuchungen gemacht und kognitive Untersuchungen gemacht. Und da ist man drauf gekommen, dass kleine kognitive Veränderungen über die Zeit das Pneumonierisiko und die Hospitalisationsrisiko erhöhen. Und wenn die Patienten, diese Personen, die Pneumonie einmal bekommen haben oder die Sepsis einmal bekommen haben, dann haben sie eine deutlich verkürzte Zeit bis zum Demenzeintritt. Das heißt, die Infektionserkrankung beschleunigt den kognitiven Abbau. Das haben wir schon gehört, das ist nicht neu. Aber kleine Veränderungen in der Kognition können sogar das inflammatorische System sozusagen von zentral her wahrscheinlich negativ beeinflussen. Das wäre in dem Fall die Achse Hirn-Lunge, wie mein alter Chef gesagt hätte. So, jetzt haben Sie nochmal die Zusammenfassung. Kognitive Dysfunktion, hohes Risiko nach der Intensivstation, betrifft viele alltagswichtige Funktionen, kommt häufig vor, in vielen Fällen langdauernd. Risikofaktoren, da hätte man gern mehr, aber wir wissen nur, das Delir ist ein wichtiger Risikofaktor. Die präklinische Demenz ist ein wichtiger Risikofaktor. Sofort die Frage, wie kann man die messen? Die kann man nur indirekt bestimmen. Und erhöhtes Demenzrisiko, wahrscheinlich Studienlage dünn. Methodische Probleme, das ist jetzt von mir, nachdem ich diese Papers gelesen habe. Erstens mal, kognitive Funktionen oder Dysfunktionen werden bei Patienten auf der Intensivstation nur selten erfasst. Das ist verständlich. Der Begriff Critical Illness ist sehr heterogen. Longitudinale Studien würden viele Probleme lösen, sind nicht vorhanden. Biomarker fehlen. Es gibt Arbeiten zu Biomarkern, die dieses Problem angegangen sind. Sie sind verwirrend. Prämorbider kognitiver funktioneller Status. Wir müssen ein System entwickeln, wie wir bei Intensivpatienten, die älter als 60 sind, herauskriegen, wie gut sie kognitiv vor dem Akutereignis funktioniert haben. Da habe ich Vorschläge. Was passiert auf der Intensivstation? Also was ist dabei das Wichtige? Therapie, Intervention, Komplikationen. Sehr oft ist es so, dass Patienten, die daherkommen, nicht nur eine Krankheit haben. Ich würde sagen, das ist die Regel. Und dann gibt es ganz sicher sowas auch wie Survivorship Phenotype. Und über den wissen wir ganz wenig. Also mache ich Ihnen einen pragmatischen Vorschlag. Die Demenz kann man an ein paar typischen klinischen Eigenschaften gut erkennen. Viele davon hört man von Angehörigen, Pflegern, Verwandten. Alter Patient mit Gedächtnisstörung, Verlust von Alltagsfunktionen, Progredienz der Symptome, Verhaltensauffälligkeit, viele Krankheiten nebeneinander, Delir-Anamnese. Wenn Sie das klären können mit den Verwandten, das meiste davon können Sie gut klären, dann wissen Sie, dass das Risiko kognitiv nach der Intensivstation gesund zu werden, die Chance, gesund zu werden, eine relativ kleine Chance ist. Okay? So, und jetzt bedanke ich mich, dass Sie den Vortrag doch angehört haben.